Gut, aber ich würde sagen, erstmal alles kein Grund, um jetzt akut Panik zu verbreiten. Oder doch?
Schadet nie. Stell dich mal vor, auf einmal ist Freedom Day und wir wissen nicht Bescheid.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Das ist das Problem, dass die Bürger nicht mitgenommen wurden, weil ihr eure Maßnahmen nicht erklärt habt, weil ihr wahrscheinlich gar keine Erklärung hattet.
Die brauchen auch keine Masken und Abstand. Die brauchen Liebe, die brauchen Umarmung und die brauchen auch mal ein Lächeln, das sie sehen können. Und in den Corona-Statistiken, da spielen Kinder bei schweren Erkrankungen eine völlig untergeordnete Rolle. Und ich würde mir wünschen, dass Kinder bei ihren Corona-Maßnahmen auch eine völlig untergeordnete Rolle spielen würden. Liebe Frau Lang.
Mein Freund schrieb mir noch, jetzt habt ihr Konkurrenz. Also ich würde mal sagen, nein.
Schon gar nicht beim ZDF.
Basta, Berlin.
Ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Der alternativlose Podcast.
Es ist Donnerstag, der 17. Februar 2022. Hier ist Folge 117 und mein Name ist Benjamin Golme. Hallo.
Mein Name ist Marcel Joppa. Willkommen bei Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. Ihre Alternative im medialen Einheitsbrei. Wir stellen hoffentlich die Fragen, die Ihnen auf der Seele brennen. Und manche müssen auch wirklich mal gestellt werden. Also zum Beispiel, wie lange soll dieser Maßnahmenirrsinn denn eigentlich noch weitergehen?
Ich nehme mir jetzt mal das Recht heraus, eine Fangfrage nicht zu beantworten.
Ja, vielen Dank an den Sprecher des Hamburger Senats. Moin Moin und 2G Plus nach Hamburg. Schöne Grüße auch an den Puffgänger Peter Tschentscher. Nein, wissen wir nicht. Ich wollte bloß daran erinnern, dass wir ja schon mal darüber gesprochen hatten und wir hatten hier vor uns hingewitzelt, dass Peter Tschentscher im Bordell anruft und sagt, ja, moin, moin, hier ist der Peter.
Kontrolle ist alles.
Es ging damals darum, dass man beim Bordellbesuch seine Kontaktdaten abgeben muss.
Ah, ja.
Also ich weiß nicht, wie es bei Ihrem letzten Bordellbesuch gewesen ist, aber da haben Sie bestimmt auch gesagt, mein Name ist Benjamin Golme, wohnhaft Hermannstraße 117 12051 Berlin, meine Telefonnummer ist die 0176 0815 911. Also das ist der Hanebüchen. Geht doch nicht hin, damit jeder alles über einen weiß.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Wunderbar. Escort Marcel Joppa.
Genau, ja.
Wir werden heute eine wunderbare Sendung vor uns haben. Es ist alles ein bisschen kompliziert, weil justamente, wenn wir uns zusammensetzen, setze ich auch Micky Mückstein zusammen, Karl Nehammer setzt zusammen, Karl Lauterbach und die einzelnen anderen Karls, die es da draußen noch so gibt.
Und ja, gut, Mittwoch ist ein produktiver Tag, nicht nur wir tagen, auch alle anderen tagen.
Stell dich mal vor, auf einmal ist Freedom Day und wir wissen nicht Bescheid. Okay. Aber wir werden trotzdem einige Fragen versuchen zu beantworten. Beispielsweise, wie in etwa wird das jetzt passieren mit den Maßnahmen bei uns? Wie sieht es eigentlich aus in anderen Ländern? Was gibt es Neues bei der Impfpflicht? Und was hat Frank-Walter Steinmeier damit zu tun?
Ja, auch unser frisch neu gewählter Bundespräsident, der darf natürlich heute nicht fehlen. Ich meine, das war ja ein unglaubliches Inszenierungstheaterstück da bei der Bundesversammlung am vergangenen Sonntag. Wir wollen aber heute nicht nur in die Vergangenheit, wir wollen vor allem in die nahe Zukunft schauen und auch schauen, was wird uns denn da eigentlich erwarten. Und eins schon mal vorweg, Kinder und Jugendliche, die kommen dabei gar nicht so gut weg.
Wie Sie vielleicht beim Basta Booster am Dienstag gesehen haben, Herr Joppa und ich haben eine kurze Woche, ja. Wir haben Valentinstag freigemacht.
Ja.
Vielleicht ja auch miteinander. Deswegen mal schauen, wie es heute wird. Wenn es Ihnen nicht gefällt, dann warten Sie einfach auf Folge 118.
Ja, die kommt ganz bestimmt. Jetzt kommt erst einmal das Zuschauerfeedback. Unsere Adresse bastaberlin@snanews.de. Bevor wir mit Zuschriften starten, wollen wir aber erstmal auf YouTube-Kommentare gucken unter der vergangenen Folge 116.
Und da hat die Anna geschrieben, stellvertretend für viele andere Kommentare, musste auch erst zuerst auf die SNA-Playlist, um das Video zu finden. Basta Berlin 116 einzugeben, hat keinen Treffer gebracht. Damit einher die Vermutung, dass wir möglicherweise Shadow-gebannt sind.
Ich hatte das ja auch in unsere Telegram-Gruppe Basta Berlin reingeschrieben, sagen, können Sie eigentlich das Video sehen? Das war am Anfang wohl tatsächlich nicht der Fall, also in keinen Playlisten. Dann hatte aber ein Zuschauer uns geschrieben, dass just während der anderthalb Stunden nach Veröffentlichung schreiben wollte, ich sehe es auch nicht, ist es aufgeploppt beim Abo. Viele Zuschauer haben ja auch Probleme beim Abo zum Beispiel, dass es nicht angezeigt wird. Aber anscheinend ist es jetzt wieder möglich. Wir wissen nicht, woran es lag und hoffen, dass das auch nicht mehr vorkommt.
Am Dienstag vor der letzten Sendung, also im ersten Basta Booster und in der Sendung davor, hatte ich ja gesagt, schreiben Sie bitte bei YouTube unten rein, wie gut Google und Alphabet ist. Und dann das.
Oh. Also,
naja, aber jetzt mal im Ernst. Guck mal, vor zwei Sendungen habe ich hier gesagt, ich werde mich so lange mit dem Bundespräsidenten anlegen, bis es zu diplomatischen Verwerfungen kommt. In der letzten Folge Buster Booster habe ich gesagt, am Dienstag vor einer Woche, wir haben diese Frequenzen, aber da sind wir auch schon auf der Zielgeraden. Was flattert mir am Freitag rein? Dazu darf ich wohl nicht genau Stellung nehmen. Aber ich kann Ihnen sagen, es gibt gewisse Verwerfungen und sie haben mit mir und dem Bundespräsidenten zu tun. Und es gibt gewisse Verwerfungen, die möglicherweise auch mit unseren unterschiedlichen Kanälen zu tun haben. Also klar, wie sagen die schlauen Menschen immer, Zusammenhang, aber nicht Zusammenhang? Also, zeitlicher, aber nicht inhaltlicher?
Ja, ich weiß nicht, nur Sie schauen uns vielleicht gerne, auch Leute, die uns gar nicht so gerne schauen, schauen uns aber regelmäßig, um zu gucken, was wir hier eigentlich machen. So viel am Rande.
Es ist auf jeden Fall gruselig.
Ist so. Gut, aber weiter geht's mit einer ganz lieben E-Mail von unserer Zuschauerin Melanie. Ab und zu verlesen wir ja auch mal Lob. Joanna hatte uns gesagt, vielleicht einfach mal so einen Brief mit ganz viel Lob für uns zusammenzustellen und immer, wenn es uns dann schlecht geht, lesen wir einfach dann in diesen Brief rein. Schöne Idee.
Dann kenne ich den bald auswendig. Lieber Marcel, lieber Benjamin, danke auch mal auf diesem Weg für eure geniale Sendung. Immer wieder großartig. Mein Highlight der Woche und jetzt endlich auch dienstags der Booster. Seit ich im September über einen Link in den Nachdenkseiten auf euch aufmerksam wurde, lasse ich keine Sendung mehr aus.
Und weiter schreibt Melanie, Zitat, es ist keine Übertreibung, wenn ich Ihnen sage, dass ihr mich aus akuter Depressionsgefahr gerettet habt. Ich frage mich immer, ob ihr einen Plan B in der Tasche habt oder was euer Geheimnis ist, dass ihr diese herrlich gute Grundstimmung verbreiten könnt, egal wie monströs der Irrsinn ist. Herr Golme?
Oh, das ist jetzt aber schwierig. Also zunächst mal würde ich da differenzieren zwischen meiner Sicht auf die Gesellschaft und die Pandemie und meiner beruflichen Sicht.
Ja, ich würde sagen, die muss man auch trennen.
Ja, hängt aber auch miteinander zusammen, gerade bei uns. Also ich persönlich betrachte mich als jemand, der journalistisch tätig ist. Andere würden mich aber auch schon als Aktivisten bezeichnen, da bin ich mir relativ sicher. Ich bezeichne mich am ehesten als Bürgerrechtler. Und übrigens seit gestern Abend, wo mir das mal deutlich geworden ist, was eigentlich meine tägliche Arbeit ist.
Ja.
Und als solcher mache ich mir natürlich besondere Gedanken. Und wenn ich gerade gesagt habe, dass es ja hier möglicherweise wieder zu Problemen gibt mit irgendwelchen Kanälen von uns, die ja möglicherweise dann nicht mehr verfügbar sind. Als ich das am Freitag vor ein paar Tagen erfahren habe, da ging mir das so wie damals, als mein YouTube-Kanal gesperrt wurde. Es fühlt sich an, als wenn Ihnen die Stimme genommen werden wird. Mhm. Also als wenn Sie nichts mehr sagen können. Als wenn Sie, ja, es ist alles eng auf einmal und Sie können wissen nicht, wie es weitergeht. Und das macht mir Angst. Das macht mir richtig Angst. Aber auf einer Ebene, bei der ich merke, dass es eine berufliche Angst ist. Und das besorgt mich, aber das lässt mich nicht aufgeben.
Mhm. Es ist ja eigentlich im Umkehrschluss auch keine existenzielle Angst für uns. Wir haben die Möglichkeit, oder sagen wir mal, wir sind in der bequemen, komfortablen Lage, dass wir nicht ausschließlich mit YouTube zum Beispiel Geld verdienen. So, oder durch Spendeneinnahmen, die durch YouTube reinkommen, wären wir hier nicht mehr verfügbar. Auf unserer Webseite snanews.de könnte man es ja weiter sehen. Wir können unsere Arbeit also weitermachen. Die Frage ist, wie viele Sie dann sehen. Also,
mit Verlaub, wir sind noch in einer anderen Situation, die auch nicht viel leichter ist, weil wir auch noch diese deutsch-russische Problematik haben.
Schon immer.
Frag mal die Kollegen von rt.de, wie sicher die gerade ihren Job sehen. Ich meine, du arbeitest hier seit 9 oder 10 Jahren. Ich glaube, du hast ein ganz anderes Sicherheitsempfinden, als ich das habe. Sowieso auch aus unterschiedlichen Gründen hast du ein anderes Sicherheitsempfinden. Bei mir, ich lebe immer in dem Risiko, dass morgen für mich alles Mögliche vorbei sein kann. Das ist belastend, aber es verschafft dir natürlich auch die Freiheit, dass du immer einen Plan B hast in der Hintertasche.
Ja, das stimmt.
Also wenn ich dann nicht mehr hier zu sehen bin, dann werde ich entweder was ganz anderes machen oder ich werde mich versuchen, auf anderen Kanälen zu äußern und trotzdem irgendwie zu Ihnen vorzudrängen.
Richtig. Und vielleicht, was die positive Grundstimmung angeht, noch ein Tipp, den wir ja immer schon wieder gesagt haben, dass man sich nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit dem Irrsinn da draußen auch beschäftigt, sondern einfach mal abschaltet. Gerade wir machen das auch am Wochenende vermehrt, dass das Handy auch einfach höchstens mal zum Daddeln rausgeholt wird, aber nicht, um schon wieder Twitter zu lesen und sich schon wieder über, weiß ich nicht, Hendrik Wüst oder wen auch immer zu ärgern. Das tut der Psyche nämlich gar nicht gut.
Ja, und der einzige Tipp, den ich noch habe, den habe ich auch mal über Telegram mitgeteilt. Also die Gedanken sind frei und das werden sie immer sein. Und mir kann niemand vorschreiben, was ich zu fühlen habe, was ich zu denken habe und wie ich mich zu verhalten habe. Und das können Sie gerne versuchen und Sie können mir dann vorschreiben, dass ich eine Maske hier und da tragen muss. Aber am Ende des Tages ist mein Beruf nicht das, was mich ausmacht. Die Politik, die mich beherrscht, nicht das, was mich ausmacht. Sondern was mich ausmacht, ist das, was ich persönlich in mir drin spüre. Und das ist etwas, was mit einer Seele zu tun hat und was mit dem Geist zu tun hat. Und Das können vielleicht nicht alle Leute nachvollziehen, was ich damit meine, aber wer sich damit beschäftigt hat, der weiß genau, was ich meine.
Hm. Okay. Ich hoffe, wir haben die Antwort gegeben.
Und ich glaube, dass sich viele Leute Melanie in der Pandemie zum ersten Mal mit solchen Fragen beschäftigt
haben,
was eigentlich für ihr Leben wirklich relevant ist.
Ganz sicher. Wir hatten es in der Radiosendung heute, dass ganz viele Leute sich, glaube ich, vor Corona gar nicht vorstellen konnten, dass sie zum Beispiel mal montags auf die Straße gehen. Oder dass sie mal sagen, also irgendwas läuft hier falsch. Es gibt auch Leute, die sich erstmalig überhaupt mit Politik beschäftigt haben seit Corona und dann merken, Moment mal, lief das eigentlich immer schon falsch? Und dann im schlimmsten Fall noch rückwirkend recherchieren, was ist denn eigentlich vor 5, vor 10 Jahren politisch passiert und was? Ja, auch das kann einen, glaube ich, manchmal verrückt machen. Machen Sie das nicht zu viel.
Nehmen Sie nur die halbe Pille.
Genau. Wir gehen über zu einer E-Mail von Alexander. Da geht es auch um die Folge 116. Und zwar um den dort angesprochenen Covid-19, um die dort angesprochenen Covid-19-Todesfallzahlen. Zitat Alexander. Grundsätzlich ist es so, dass die im RKI-Tagesbericht angegebene Zahl nicht die an diesem Tag, ja klar, Verstorbenen angibt, sondern die an diesem Tag an das RKI gemeldeten Verstorbenen. Die jeweiligen tatsächlichen Todestage verteilen sich dann auf mehrere Wochen in die Vergangenheit. Das Phänomen zeigt sich auch bei den täglich berichteten 9 positiven Fällen. Allerdings ist es bei den Todesfällen stärker ausgeprägt, schreibt er.
Danke für den Hinweis, Alexander. So ähnlich hatten wir auch schon mal berichtet vor einigen Monaten rund um das RKI. Mhm. Du bist dann nochmal auf die Internetseite gegangen und hast was Interessantes gefunden. Da heißt es, Zitat, wir blenden es auch mal ein. Die Anzahl der verstorbenen Covid-19-Fälle werden nach einer Sicherheitsfrist von knapp 3 Wochen veröffentlicht, um die relative Vollständigkeit der Daten zu gewährleisten. Dennoch ist für die letzten dargestellten Wochen noch mit Nachmeldung zu rechnen.
Und da sind wir auch ein bisschen drüber gestolpert, weil das kann ja eigentlich nur, wenn man das Wort wörtlich nimmt, 2 Möglichkeiten geben. Also entweder Todesfallzahlen werden an das RKI übermittelt, von Krankenhäusern, Pflegeheimen, und dann wartet das RKI 3 Wochen, um sicherzugehen, ob die tatsächlich an Covid-19 verstorben sind, Stichwort Obduktion und so weiter, und dann werden die veröffentlicht. Oder umgekehrt, Krankenhäuser und Pflegeheime warten erst 3 Wochen, bis zum Beispiel eine Obduktion passiert ist, und übermitteln dann erst die Zahlen an das RKI. Wir haben auf jeden Fall diese 3 Wochen Sicherheitsfrist. Jetzt, ehrlich gesagt, erstmalig so gelesen. Die Fragen haben wir auch ans RKI geschickt und werden in der nächsten Sendung dann davon berichten, wie uns das RKI dann geantwortet hat.
Aber schauen Sie auf die Homepage.
Ja,
also hoffentlich nicht wieder das.
Eine Frage, die wir da auch nochmal mit reingeschrieben haben, ist ja, heißt das, dass die Zahl, die wir zum Beispiel im heutigen Tagesbericht Zahl X bei den Todesfallzahlen Covid-19 sehen, dass sie mindestens 3 Wochen alt ist? Und das wäre schon auch interessant, dass sie sehr weit in die Vergangenheit gehen, was Nachmeldungen angeht. Darüber hatten wir ja schon berichtet, also ganz erheblich. Teilweise gibt es Nachmeldungen, die über Monate sind. Aber dass die mindestens 3 Wochen alt sind, das höre ich zum ersten Mal. Da bleiben wir dran.
Genau. Antwort folgt dann nächste Woche.
Mhm. Ja, genau. Also bei den Divi-Zahlen ist es ja, die sind übrigens aktuell, die sind aktueller. Das vielleicht nochmal dazu gesagt. Gut, aber ich würde sagen, erstmal alles kein Grund, um jetzt akut Panik zu verbreiten. Oder doch?
Schadet nie. Wir haben noch einen YouTube-Kommentar von der vergangenen Folge 116. Und da hatten wir ganz am Ende ja die Erklärung der Stadt Köln verlesen. Ja. Es geht darum, dass es räumlich abgegrenzte Brauchtumsbereiche geben soll. Und in denen wird dann zum Karneval auch mal eine Maßnahme überprüft.
Mhm. Und dazu kommentierte Karin, Zitat, total geniale Sendung. Ich hatte so viel Spaß, dass mir immer noch die Tränen laufen. Sehr schön. Zum Karneval in Köln kann ich als kölsche Mädchen sagen, hier wird sowas von die Luzi abgehen, weil hier am 11.11.2021 schon die Hölle los war. Danke für eure unermüdliche Arbeit und habt Spaß dabei an eurem Leben. Ihr strahlt so viel positive Energie aus und das tut gut. Ja, vielen Dank und schöne Grüße nach Köln.
Da sind wir ja mal gespannt. Mittlerweile hat die Stadt Köln ja angekündigt, quasi die gesamte Innenstadt als Brauchtumsbereich abzusperren.
Ja.
Mal gucken, was es dann für ungeimpfte Anwohner bedeutet. Vielleicht gibt es da einfach direkt an der Sperre nochmal einen extra Shot.
Ja, richtig. Oder du verkleidest dich als Booster.
Und wie es dann überprüft werden soll bei diesen Menschenmengen, die da unterwegs sind.
Das ist es ja. Und wir wissen ja eben auch noch nicht, was dann da überprüft wird, weil Bund und Länder sich ja eben an diesem Mittwoch, wo wir jetzt hier auch aufzeichnen, treffen, um über diverse Lockerungen zu sprechen. Und das bringt uns zum ersten Thema. Es ist ja quasi etwas passiert in diesen Tagen. Das hätten viele von Ihnen niemals geglaubt. Karl Lauterbach hat recht gehabt. Ja, in der Tat. Also eigentlich nicht er, sondern er hat sich auf Wissenschaftler bezogen und hat deren Modell zitiert. Aber immerhin der Gesundheitsminister, der lag richtig von mir. Kleiner Applaus. Nee, kleiner Applaus. So. Wahnsinn. Hätte ich so.
Bei Ihnen steigt jetzt wahrscheinlich die Neugier, um welchen Sachverhalt es sich da handeln könnte. Also Lauterbach hatte bereits Anfang des Jahres gesagt, der Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle, dieser Omikron-Welle, der wird Mitte Februar überschritten sein. Und siehe da, ziemlich genau rund um den 15. Februar herum befindet sich die Inzidenzkurve jetzt tatsächlich im Sinkflug.
Da stellt sich ja die Frage, warum konnte man das jetzt bei Omikron quasi bis auf den Tag genau voraussagen und bei vergangenen Wellen nicht?
Übrigens auch ein schöner Hinweis unter unserem Booster. Da schrieb jemand, naja, R war ja schon länger unter 1. Ja, also klar. Eigentlich ist sie schon vorher gebrochen.
Stimmt.
Aber nochmal zurück zu dieser Frage. Warum könnte man jetzt eigentlich die Omikron-Welle vorhersagen, wobei man das ja beispielsweise bei der Delta-Welle nicht geschafft hat und auch bei der B117-Welle. Wir beide wussten ja beispielsweise, genauso wie viele von Ihnen auch schon, dass dieser Wir-retten-Weihnachten-Lockdown von November 2020 doch ein bisschen länger gehen könnte, als bis Weihnachten gerettet ist, sondern weit ins nächste Jahr hinein.
Vielleicht hat man sich ja jetzt mal im politischen Berlin gedacht oder man hat vielleicht dort gemerkt, dass man Zahlen und Daten aus verschiedenen Ländern eben doch vergleichen kann, auch was Wellen angeht und sich da eben auch doch durchaus dran orientieren kann. Und zwar auch, wenn da vielleicht ganz andere Maßnahmen ergriffen wurden und auch deren Impfquote möglicherweise ja auch ganz anders ist.
Welche Aussagekraft auch immer Inzidenzen haben. Ich meine, Österreich hat eine Inzidenz von 2500 und gerade habe ich gelesen, Freedom Day in Österreich am 5. März. Ach, wie jetzt? Da sollen Sie mal den Lauterbach rüberschicken. Da sagt er Freedom Day.
Den will da keiner.
5. März 2026. Kein Problem, schaffen wir. Mhm. Aber die Inzidenzen sind nach wie vor eine Größenordnung, in der die Politik rechnet. Heute Morgen habe ich wieder ein Morgenmagazin geguckt und da heißt es dann Inzidenzen so und so und Impfquote so und so. Aber über Krankenhaus wurde da gar nichts gesagt. Mhm. Und das geht mir seit Tagen so. Jeden Morgen denke ich mir so, okay, und jetzt zeig mir nochmal die Intensivbetten. Kein Wort.
Werden nur gezeigt, wenn sie voll sind.
Das ist nicht ganz richtig. Vergangene Woche habe ich auch Morgenmagazin geschaut und da wurde mir angezeigt. Deswegen war ich immer auf dem neuesten Stand. Irgendwas mit 2400. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt ARD gucke und vorher was ZDF. Es ist ja auch egal. Fakt ist jedenfalls, im Moment stehen die Signale schon im Februar auf Frühling.
Dann würde ich sagen, Freedom Day!
Na Moment mal, so funktioniert das hier aber nicht.
Warum jetzt nicht genau?
Weil ja nicht du oder ich oder Herr Stör diese Regeln machen, nicht einfach nur Wissenschaftler, sondern Politiker darüber entscheiden.
Na, das ist natürlich blöd. Stimmt. Aber hat nicht der Expertenrat der Bundesregierung auch diese Lockerungen eigentlich nahegelegt?
Ja, nahegelegt hat er schon, aber die politischen Mühlen mahlen da ein bisschen langsamer. Und außerdem reden wir doch nochmal Tacheles. Also ich meine, was bedeutet denn Lockerung? Also Lockerung heißt jetzt ja nicht, dass wir uns alle frei machen im wahrsten Sinne des Wortes und dann nackt über die Straßen spazieren, tanzen, singen und Freedom Day feiern.
Kannst du machen, Hauptsache du trägst Maske.
Wahrscheinlich. Es geht ja weiterhin darum, dass da viele Lockerungen noch an den Impfstatus gebunden sein sollen. Und vergiss mir ja nicht die FFP2-Maske. Dann klingt eine Lockerung ja gar nicht mehr so locker.
Naja, wir dürfen ja auch mit unseren Öffnungsorgien nicht das Team Vorsicht jetzt völlig verschrecken. Also wir schon, Politik aber natürlich nicht. Wird ja auch noch gewählt in diesem Jahr, ist blöd. Aber kommen wir doch erstmal zu den klassischen Fakten. Was sind denn da jetzt wirklich die konkreten nächsten Schritte bei den Maßnahmen?
Es ist noch ein bisschen schwierig zu sagen, weil der Bund-Länder-Gipfel sich jetzt ja trifft. Aber es gibt ein Beschlusspapier, was da mal vorliegt und darüber können wir schon mal sprechen.
Ja, und wir gehen davon aus, dass viele von diesen Punkten auch genauso kommen werden, vielleicht in leicht abgewandelter Form. Es soll 3 Schritte der Öffnung geben. Schritt 1 soll zeitnah, am besten sofort umgesetzt werden.
Da heißt es dann, dass etwa im Einzelhandel gar keine Kontrollen mehr gelten werden. Also nur noch FFP2-Maskenpflicht. Bedeutet das etwa, dass auch die nicht gegen SARS-CoV-2 geimpften Menschen wieder... Oh Gott, T-Shirts kaufen gehen dürfen. Dann hätten wir da noch private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene wieder mit bis zu 20 Personen im Gespräch sogar unbegrenzt.
Für Geimpfte, richtig. Ganz wichtig. Ja. Aber mal abgesehen, dass diese Regelung sowieso kaum irgendjemand kannte oder sich dran gehalten hat oder wie auch immer, nach Normalität klingt das jetzt ja nun wahrlich überhaupt nicht. Deshalb soll am 4. März Schritt 2 folgen.
Lockerungen für Gastronomie, Diskotheken, Großveranstaltungen. Also die maximale Auslastung in Innenräumen soll von 40% bis 60% der Kapazität ausgeweitet werden.
Ausgeweitet.
Ja, und im Freien sogar 60% bis 75%.
Boah, super. Da bekommt die Kulturbranche wahrscheinlich jetzt Schnappatmung vor lauter Freude. Könnte auch an der Maske liegen, die nämlich in diesen Bereichen weiterhin getragen werden muss.
Blöd. Ja, und am 20. März ist dann Freedom Day Made in Germany.
In einem dritten Schritt entfallen ab dem 20. März alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen. Dazu zählt die Pflicht zum Homeoffice. Der Arbeitgeber kann das Arbeiten von zu Hause aber weiter anbieten. Die Maskenpflicht soll über den 19. März hinaus, insbesondere in Innenräumen und in Bussen oder Bahnen, weiter gelten. Der Genesenenstatus war unlängst von 6 auf 3 Monate verkürzt worden. Dies soll rückgängig gemacht werden.
Ja, das soll rückgängig gemacht werden, richtig. Aber übrigens nur für Geimpfte. Das muss da irgendwie in diesem FAZ-Beitrag untergegangen sein.
So zumindest unser Stand am Mittwoch. Wir halten also fest, was der deutsche Freedom Day am 20. März voraussichtlich bedeutet. Masken werden weitergetragen, sie dürfen aber wieder ins Büro.
Ja, sie dürfen zu größeren Veranstaltungen, aber vermutlich wohl nur mit 3G und Maske.
Clubs dürfen auch wieder öffnen, aber nur mit halber Kapazität und wohl mit einem... Also ich kann das als ehrlich gesagt nicht auch bei... Wir wissen erstens nicht, ob es so kommt, wird wahrscheinlich so kommen, ja. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht realisieren sie mal, was um sie herum passiert. Wir haben doch heute über Holland gesprochen, da führen sie sogar die Maskenpflicht, schaffen sie ab.
Ja, ja. Also das Problem ist halt, dass sowohl Lauterbach wie auch Dahmen, also SPD und Grüne, davon ausgehen, dass die Maskenpflicht wohl noch durchs ganze Jahr hinausgehen wird. Und die sitzen leider in der Regierung, also muss man ja leider immer wieder sagen. Die sitzen ja in der Regierung.
Ja, wird mir ganz anders.
Ja, ist richtig. Aber wie gesagt, auch Maske dann wahrscheinlich noch weiter. Aber abseits von dieser geradezu, ich würde sagen, wahnwitzigen Öffnungsorgie, die wir da ja feiern, geht die Debatte über die Impfpflicht ja natürlich auch weiter. Wird also auch die kommen? Wird die einrichtungsbezogene Impfpflicht überhaupt so umgesetzt, wie die da mal vorgesehen war? Und für die allgemeine Impfpflicht, da wird es im Speziellen auch noch mal eng. Denn ich würde sagen, die politisch zu begründen, das wird ja immer schwerer.
Auch in den Medien wurde sie nach meinem Dafürhalten immer wieder gefordert. Mhm. Also wann kommt sie denn endlich? Warum ist sie denn noch nicht da? Und wie macht man das denn jetzt möglichst schnell? So klang das für mich eindeutig durch. Hier mal ein Ausschnitt vom Nachrichtensender Welt vom Ende letzter Woche. Zu Gast ist übrigens Wolfgang Kubicki und die Moderatorin möchte auf jeden Fall sicherlich, wie jeder Moderator, sehr souverän wirken. Wir können mal gucken, ob das geklappt hat.
Könnte man da nicht mit wirklich fundierten wissenschaftlichen Ergebnissen dann so ein bisschen Klarheit schaffen, auch in dieser Frage? Also indem man zum Beispiel sagt, ein Geimpfter ist ein Tag ansteckend, ein Nicht-Geimpfter 5 Tage ansteckend oder so.
Ja, in der Tat sind bei Omikron Nicht-Geimpfte und Geimpfte gleichzeitig 3 Tage ansteckend. Das ist, ich weiß nicht, mit welchen Virologen Sie reden.
Professor Drosten hat das gesagt.
Ich weiß nicht, ob er das heute wiederholen würde. Professor Steker hat das genaue Gegenteil gesagt. Professor Schmidt-Schanner sieht auch so. Und man muss ja nur mal sich in Europa umschauen. Wir haben ja keine nationale Wissenschaft, sondern wenn man sich europaweit umschaut, unsere dänischen, unsere schwedischen Kolleginnen und Kollegen, unsere holländischen Kollegen erklären, sie können alle Maßnahmen aufheben, weil der Impfstatus keine große Rolle mehr spielt. Und was dort gilt, gilt selbstverständlich auch bei uns.
Ja, aber der Drosten hat doch gesagt, oder wie jetzt? Gut, also die FDP ist größtenteils nicht für eine allgemeine Impfpflicht. Die AfD schon gar nicht, Teile der Linken auch nicht. Und jetzt halten Sie sich fest, die Union kippt um. Oh mein Gott, die wackelt. Weil am Dienstag, da hieß es auf tagesschau.de, Union rechnet nicht mehr mit Impfpflicht.
Und da heißt es dann, der SPD laufe jetzt die Zeit davon, denn Ende letzten Jahres, da hätte man eine Impfpflicht ja noch begründen können. Aber jetzt mit Omikron und den fallenden Zahlen würde es immer schwieriger mit der Begründung.
Und das lassen Sie sich jetzt mal auf der Zunge zergehen. Also, obwohl es eigentlich keine Begründung mehr für die allgemeine Impfpflicht gibt, ist die Union eigentlich dafür. Jetzt sei es aber zu spät.
Man hätte die Impfpflicht also einführen müssen, bevor man von der Realität überholt wird. Wie sich die Union eine Impfpflicht übrigens vorstellt, dazu kommen wir später nochmal in den Buster Shorts.
Aber Benjamin,
ja?
Wenn doch diese Impfpflicht jetzt vielleicht nicht kommt, ne? Und wenn wir dann doch jetzt diese krassen Öffnungsorgien feiern, dann wären wir doch wahrscheinlich alle durchseucht. Und dann müssen wir doch alle sterben.
Ja, und zwar bis Ende März. Mal Spaß beiseite. Durchseuchung, das schleicht ja wie so ein Schreckgespenst seit Beginn der Pandemie durch Medien und Politik. Wir haben in dem Zusammenhang jetzt mal einen Tweet und einen Thread vom Regisseur Dietrich Brüggemann. Der hat dazu was sehr Spannendes geschrieben. Kennt man von
Alles Dichtmachen.
Ja, Tatort. Wer kennt ihn nicht vom Tatort? Ja, auch von Alles Dichtmachen.
Richtig, Tatort-Regisseur, Alles Dichtmachen macht da mit. Und der schrieb vor einigen Tagen unter anderem, Zitat, Erstens, Durchseuchung ist ein vollkommen idiotischer Kampfbegriff für etwas, das seit Jahrmillionen stattfindet. Ein Krankheitserreger geht herum. Er erwischt aber nicht unfehlbar jeden Einzelnen. Viele sind schon immun, andere haben Glück oder Pech oder keine Ahnung. Diese Dinge sind erstaunlich schlecht erforscht, wie man auch an den Ausbrüchen auf isolierten Antarktisstationen oder Schiffen auf hoher See erkennen kann.
Zweitens, so schreibt er, kann man in immer mehr anderen Ländern erkennen, dass die schreckliche Durchseuchung nicht ganz so wild ist. Zumindest liegen da nicht alle tot in den Straßen und gehen auch nicht mit Long-Covid auf dem Zahnfleisch. England, Dänemark, Norwegen, Polen, Finnland, große Teile der USA, es werden immer mehr. Und ich will gar nicht von Schweden anfangen, obwohl das allein schon völlig ausreichen würde. Also ich muss sagen, ich stimme ihm sicher nicht 100% in den Punkten zu, aber gerade die Frage mit dem Long-Covid interessiert mich doch wirklich brennend. Das habe ich auch schon meinen Allgemeinmediziner gefragt, als ich mal bei ihm gewesen bin. Natürlich mit dem Impfschaden, was sonst. Und da habe ich ihn gefragt, wie ist das eigentlich mit Großbritannien? Bei den Inzidenzen, da müssen die doch alle Long-Covid haben. Da hat er bloß vielsagend geguckt. Und am Ende hat er gesagt, er weiß ja auch, dass ich Journalist bin, wenn Sie das mit Long-Covid rausgefunden haben, dann sagen Sie mir Bescheid.
Ah!
Es war so, Leute. Und das ist, ich habe mir den nicht ausgesucht als Impfgegnerarzt oder so ein Quatsch. Ja? Ja. Nein, ein ganz normaler Allgemeinmediziner auf der Hermannstraße.
Ja.
Fact.
Na, und als Fazit schreibt Brüggemann, dass man sich natürlich auch zum Clown machen und behaupten könne, in allen Ländern, die die Maßnahmen beenden, seien völlig andere Bedingungen und nur uns würde jetzt alles um die Ohren fliegen. Ja, das kann man machen, aber das ist mittlerweile nur noch eins. Bekloppt, schreibt Brüggemann.
Jetzt mal ganz ehrlich, glaubt denn irgendjemand, dass eine Durchseuchung nicht stattfinden wird? Und ich meine, wie viele Impfungen braucht ihr, um das zu verhindern? Wie lange sollen wir darauf noch warten? Das ist doch der entscheidende Punkt. Wie lange wollen wir darauf noch warten? In Österreich heißt es jetzt zur nächsten Saison, also Saison, dass es überhaupt Saisons gibt. Dass es Saisons gibt beim Coronavirus, danke.
Was trägt man zur nächsten Saison?
Ja, wahrscheinlich eine Wintermütze wie zu jeder Saison. Schöne Verschwörungstheorie, das Coronavirus ist saisonal. Wer hätte es gedacht? Ja, aber auch wenn uns gewisse Podcaster unseres Vertrauens ja auch im Sommer Inzidenzen von Schieß mich tot versprochen haben und neue Fallzahlen von 100.000 am Tag. Nein, es ist halt doch saisonal und dementsprechend bedeutet nächste Saison, wenn du wieder eine Mütze trägst und einen Handschuh. Das heißt also im Herbst, im Winter. Das ist dann also der vierte Stich. Ne? Wenn jetzt ernsthaft jemand glaubt, diese Durchseuchung wird aufgehalten durch unsere Maßnahmen und durch unsere Impfungen, nein, es sieht doch eher daraus, als wenn diese Durchseuchung dann bloß weiter in den Hintergrund tritt, also nach hinten geschoben wird. Und das ist ja der Punkt bei Omikron. Gibt es immer noch Leute bei Twitter, die sagen, ja Moment mal, Omikron, hier habe ich neue Zahlen aus Südafrika. Die dänische Regierung hat mittlerweile ein echtes Faktenchecker-Netzwerk aufgestellt, um negative Fakten über Dänemark zu widerlegen. Also genau das Gegenteil von den Faktencheckern, die wir sonst so kennen in den letzten zwei Jahren, die immer gesagt haben, das, was wir sagen, ist falsch.
Ja.
Jetzt auf einmal gibt es Faktenchecker in Dänemark, die sagen, es ist halt doch nicht so bedrohlich, wie andere, auch ausländische Twitterer und Social-Media-Akteure behaupten. In Antworten, es ist ein direkter Angriff auf unsere Rotpunkt-Bubble, um es mal so konkret zu sagen.
Ja.
So hat sich der Wind neuerdings gedreht.
Ja.
Und das ist doch der Punkt bei dem Durchseuchen.
Ja, und ganz im Ernst, also ich glaube, eine Durchseuchung hält man nicht dadurch auf, dass man zwischen Tisch und Toilette im Restaurant die Maske trägt und ansonsten nicht.
Glaubst du?
Glaub ich.
Dann beweis mal.
Ja, dann sollen die anderen erstmal ihr es beweisen. So.
Das ist doch ein wichtiger Punkt. Grundrechtseinschränkungen können wir nicht auf Hörensagen glauben treffen.
Das ist es.
Und das ist mir heute Morgen mal wie Schuppen von den Augen gefallen. Guter Freund von mir sagt das schon seit langer Zeit. Angela Merkel hat mit uns geredet wie Kinder. Übrigens, Angela Merkel, wissen Sie noch, wer das war?
Ja,
der
Sonntag
der Typ hier neben mir sagt die ganze Zeit Öffnungsdiskussionsorgien. Da denke ich mir noch, Merkel, 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 die gab es ja mal.
Ja, klar.
Und die haben, ja, müsst ihr schön die Hände waschen. Das Problem dieser gesamten Corona-Maßnahmen ist, dass man Kindern Maßnahmen auch begründen muss. Ich habe kein Kind, aber ich weiß ungefähr, wie man mit Kindern redet. Man sagt ihnen, mach das nicht, das Kind so, warum? Darum. Ja, das Kind ist nicht zufrieden mit der Erklärung darum. Und genauso wenig sind wir zufrieden mit der Erklärung wegen Corona.
Richtig, ja.
Warum? Na, wegen Corona.
Ja.
3 Uhr nachts, Schlossstraße in Steglitz. Wo ist deine Maske? Wieso soll ich sie tragen? Wegen Corona. Das ist das Problem, dass die Bürger nicht mitgenommen wurden, weil ihr eure Maßnahmen nicht erklärt habt, weil ihr wahrscheinlich gar keine Erklärung hattet.
Und wie gesagt, man braucht keine Begründung für Lockerung. Man braucht gute Begründung für grundrechtseinschneidende Maßnahmen.
Und man muss lockern, sobald es auch nur irgendwie möglich ist und keine weiteren Irrsinnsmaßnahmen erlassen.
Ja, der Schaden ist eh schon groß genug. Also und wird wahrscheinlich auch noch immer größer. Und da frage ich mich, wie kopfschüttelnd werden da eigentlich kommende Generationen sitzen und sagen, was habt ihr da eigentlich damals gemacht? Und dann kann der Opa ganz stolz behaupten, ja, ich war damals ein richtiger Held, weil ich habe Klopapier gehortet und außerdem habe ich im eigenen Auto Maske getragen. Ja, Entschuldigung.
Aber schön, dass du gerade von kommenden Generationen sprichst. Lass uns noch mal kurz was zu Kindern sagen. Mhm. Die geht's ja auch immer wieder. Die Bündnis 90 Die Grünen, die wirken auf mich manchmal wie diese Frau bei den Simpsons. Kann doch mal einer an die Kinder denken. Ja, Ricarda Lang denkt an die Kinder. Neue Grünen-Vorsitzende, die twittert. Wenn wir jetzt nicht endlich Kinder und Jugendliche, ich kann schon gar nicht mehr weiterlesen, jetzt nicht endlich, als wenn die Grünen auch mal wieder in gar keiner Landesregierung gewesen wären, weißt du? Wo war denn der Herr Kretschmann, der Ministerpräsident? In wie vielen Landesparlamenten sitzen Sie? Lass uns zusammenzählen. 4 oder 5 sind es doch bestimmt. Ja, aber nie hat jemand an die Kinder gedacht. Außer die Grünen. Sie haben viel an die gedacht, aber hat leider nichts für sie gemacht.
Ja, aber da war Frau Lang eben noch nicht Parteivorsitzende.
Und jetzt supporten Sie die Kampagne Wir werden laut, die übrigens nicht demokratisch legitimiert ist. Nein. Es gibt in Deutschland demokratisch legitimierte Schülervertreter. Ja, da gibt es sogar ein ganzes Wahlverfahren für. Gut, ob die jetzt meiner Meinung sind, leider nicht. Nichtsdestotrotz supporten die Grünen hier eine Wir-werden-laut-Kampagne, die nicht demokratisch legitimiert ist. Und Frau Prien trifft sich mit denen auch noch. Wenn wir, gut, nicht demokratisch legitimiert, Querdenken 7.11, treten ja auch für die Rechte von irgendwelchen Menschen ein, kann man die auch mal treffen. Nicht passiert.
Würde ich gerne mal so ein Treffen zwischen Herrn Ballwick und Frau Lang sehen.
Ja, soll Herr Ballwick in den Hungerstreik treten, vielleicht klappt's dann. Er kann sie auch irgendwo festkleben. Interessanter Punkt, ja. Also haben sie uns auch geschrieben nach der letzten Folge, warum kleben wir uns einfach nicht fest von der Autobahn? Sorgt jedenfalls für Aufmerksamkeit. Also ich fordere niemanden auf. Ich würde sagen, es ist modern, sich festzukleben. Können Sie ja mal probieren.
Können das nächste Mal im Bundestag, wenn wir da sind, uns da mal festkleben.
Ich glaube übrigens, dass so Menschen wie Herr Ballweg oder viele andere Kritiker dieser ersten Zeit, die damals so ein bisschen prominent waren, hört man ja auch relativ wenig mittlerweile von ihnen, dass die anders agiert hätten, wenn man mit ihnen gesprochen hätte. Das ist eine Vermutung, weil ich mit vielen von ihnen gesprochen habe und mit denen kann man normal reden, wie mit anderen Menschen. Und hätten sie das Gefühl gehabt, wir werden ernst genommen und uns wird nicht ständig versucht zu verbieten, dass wir auf die Straße gehen, dann habe ich wirklich ernsthaft die Vermutung, dass das anders gelaufen wäre. Und das ist nochmal das, was ich sage, wie kommunizieren wir mit den Menschen, die dagegen sind, was wir hier machen. Also wie mit Kindern, nein, darfst du nicht und außerdem bist du sowieso doof. Und
genau so wird es ja gemacht.
Ja. Ja, aus meiner Sicht wurde es so gemacht. Und das ist Sie haben sich das schon alles wirklich selber mit ihren Maßnahmen in die Situation gebracht, in der wir sind.
Was schreibt Frau Lang?
Du quälst mich heute echt, ey. Wenn wir jetzt nicht endlich Kinder und Jugendliche ausreichend vor Corona schützen und zur Priorität machen, gefährden wir nicht nur mögliche Öffnungsperspektiven, wir tolerieren auch das anhaltende Risiko für die Familien und ignorieren ihre Erschöpfung. Hashtag wir werden laut.
Okay, Frau, wir werden laut, liebe Frau Lang. Unsere Kinder müssen nicht vor Corona geschützt werden, die müssen vor Corona-Politik geschützt werden. Die brauchen kein Homeschooling und keine Pooltests. Die brauchen schlicht und ergreifend ein gutes Immunsystem und vor allem viel Bewegung und zwar in der frischen Luft. Das sei gesagt. Die brauchen auch keine Masken und Abstand. Die brauchen Liebe, die brauchen Umarmung und die brauchen auch mal ein Lächeln, das sie sehen können. Und in den Corona-Statistiken, da spielen Kinder bei schweren Erkrankungen eine völlig untergeordnete Rolle. Und ich würde mir wünschen, dass Kinder bei ihren Corona-Maßnahmen auch eine völlig untergeordnete Rolle spielen würden, liebe Frau Lang.
Aber im Gegenteil, in über zwei Jahren hat es die Politik geschafft, einer ganzen Generation einen Corona-Stempel aufzudrücken mit allen psychischen Folgen. Kinder- und Jugendpsychologen sehen einen massiven Anstieg von Suizidgedanken und auch Versuchen. Unsere Zuschauerin Mareike, die seit 15 Jahren in dem Bereich arbeitet, berichtet von völlig überlaufenden Akutstationen.
Man stellt sich das ja vielleicht jetzt auch einfach vor, ein Kind oder Jugendlicher hat psychische Probleme, ja, soll halt zum Psychiater gehen und wenn es wirklich akut ist, dann muss die Person eben stationär behandelt werden. Das ist aber mitnichten der Fall und geht an der Realität meilenweit vorbei.
Wartezeiten für einen Therapieplatz von 6 bis 12 Monaten, das sagt uns Zuschauerin Mareike. Und dann haben wir hier RTL Direkt vergangene Woche. Dr. Andries Korebritz war zu Gast, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Leipzig. Und er sagt etwas, was viele jetzt noch gar nicht wahrhaben wollen. Viele Auswirkungen der Maßnahmen wird man erst in einigen Jahren sehen.
Wir haben ja in den Studien gesehen, es gibt natürlich Kinder, die von der Pandemie vielleicht nicht so beeinflusst sind, aber es gibt bestimmt eine große Gruppe von Kindern, die vorher vielleicht auch schon nicht so stark in der Gesellschaft standen, und die wird es natürlich viel mehr treffen. Und ich kann das noch gar nicht einschätzen, aber ich befürchte, dass wir in 5 bis 10 Jahren zum Schluss kommen, dass wir eine Gruppe von Kindern haben, die wirklich auf Dauer Schäden durch die Pandemie gekriegt haben und die man irgendwie nicht mehr nachholen kann.
Sagt Dr. Andries Korebritz, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Leipzig. Und in dem RTL-Beitrag, da hieß es übrigens immer, wegen Corona oder wegen der Pandemie seien Kinder und Jugendliche so geschädigt. Wegen Corona, nein, wegen der Corona-Maßnahmen. Tacheles, Freunde.
Ja, und so ist das nun mal, weißt du? Jeder geht hier durch die Pandemie mit seinen eigenen Problemen. Und viele von uns haben Angst. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe keine Angst vor der Erkrankung Covid-19. Wenn sie mich ereilt, dann wird sie mich wohl ereilen. Ich persönlich habe übrigens auch keine Angst vor einer mRNA-Impfung. Herr Jopper, der Impfarzt meines Vertrauens, der könnte mir jetzt die Spritze geben und ich würde nicht in Panik verfallen. Es ist nicht meine persönliche Sorge. Ich kenne aber auch die Sorgen von Ihnen, die da ganz andere Sorgen haben. Fakt ist, wir haben hier alle Sorgen. Und mein Gefühl ist, dass wir nicht ausreichend mit diesen Sorgen der Menschen umgegangen sind.
So. Gebe ich dir völlig recht. Das stimmt.
Marcel, ich will bloß, dass du dich nicht weiter aufregst über die ganzen Kindergeschichten. Die Lach- und Sachgeschichten unserer Politik. Die besten Männer und Frauen arbeiten ja bereits an einer Lösung und die haben eine ganze Menge zu tun. Also Termine und zwischendurch natürlich noch kurz die Welt retten.
Ja.
Hier beispielsweise twitterte Karl Lauterbach an einem Sonntag, hat er auch gearbeitet, haben Frank-Walter Steinmeier gewählt und bereiten jetzt die Maßnahmen gegen Omikron vor. Die Arbeit endet einfach nie.
Was sind denn das für Maßnahmen, die da jetzt vorbereitet werden? Ist nicht ein bisschen spät, jetzt Maßnahmen vorzubereiten? Oder sind es möglicherweise neue Maßnahmen, von denen wir noch gar nichts wissen, womit die so uns überraschen wollen?
So gesehen war es ja ein Segen, dass zwischendurch die Bundesversammlung gewesen ist und die beiden ein bisschen ausgebremst hat. Das bringt uns zu unseren heutigen Buster Shorts.
Buster Shorts.
Habemus Steinmeier. Wir sind Präsident. Mein Gott, Frank-Walter.
Weiblich, parteiunabhängig und nicht Politiker. Debattiert wurde ja jetzt viel über Nachfolger oder Nachfolgerin von Frank-Walter Steinmeier.
Entschieden haben wir uns dann aber erneut für einen mittelalten, weißhaarigen Mann. Ich meine, warum nicht? Also ist jetzt nicht direkt eine Minderheit, ist jetzt auch nicht direkt weiblich, ist jetzt auch nicht direkt eine migrantisch gelesene Person, aber immerhin der Tradition verpflichtet.
Ja, und wenn Sie jetzt sagen, ja, ach, mir egal, der Bundespräsident ist ja eh nur so ein Grüß-August, weit gefehlt.
Frank-Walter Steinmeier trat an das Rednerpult und haute dann wirklich einen nach dem anderen raus. Also von wegen Grüß-August, direkte Grüße ging dann mal nach Moskau. Mit der geballten Tasche in der Hand hat er dann, Hand in der Tasche, hat er Wladimir Putin direkt angesprochen. Außerdem wendete er sich dann auch gleich noch an all jene, die nicht nach den demokratischen Regeln spielen möchten.
Wer für die Demokratie streitet, der hat mich auf seiner Seite. Wer sie angreift, wird mich als Gegner haben.
Sprach Ihrer und mein Bundespräsident. Aber wer kämpft denn für die Demokratie? Und wer schadet ihr denn jetzt genau?
Aus meiner Sicht müsste das ja schon ein bisschen Definitionssache sein. Schauen wir doch mal kurz in das Plenum. Direkt vor dem Bundespräsidenten, während er seine Rede gehalten hat, saßen ja unterschiedliche Akteure. Wen habe ich da beispielsweise entdeckt? Winfried Kretschmann, den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Und er sagte ja die legendären Sätze, die Bevölkerung wird durchgeimpft und dann ist es rum mit der Pandemie.
Ja, seitdem wurden weite Teile der Bevölkerung durchgeimpft. Und es ist nicht rum mit der Pandemie. Dabei wurden über 46 Millionen Menschen schon dreimal geimpft. Und manche haben auch schon ihren Doppelbooster, also die vierte Impfung, bekommen.
Vor Steinmeier saß außerdem Angela Merkel, die Bundeskanzlerin AD, die ja noch im vergangenen Sommer davon gesprochen hat, dass es keine Impfpflicht geben werde. Hat sie der Demokratie damit eigentlich genutzt? Oder hat Angela Merkel der Demokratie mit diesen immer wieder folgenden Aussagen geschadet? Schließlich war es so, dass sie die Impfpflicht ausgeschlossen hat. Kaum war sie aus dem Amt, gab es die komplette Kehrtwende und wir sind auf dem Weg in eine Impfpflicht. Durch das Ausschließen einer Impfpflicht während der Pandemie könnte es ja sogar sein, dass das Vertrauen in der Bevölkerung gesunken ist und Angela Merkel der Demokratie eigentlich geschadet hat.
Ja,
witzig in dem Bild wären sogar wir diejenigen, die der Demokratie genutzt haben, weil wir genau davor gewarnt haben, weil wir immer gesagt haben, Leute, das können wir nicht ausschließen. Es riecht hier schon ein bisschen nach Impfpflicht durch die Hintertür. Vielleicht gibt es eine richtige Impfpflicht. Vielleicht waren wir ja sogar die, die gesagt haben, das wird aus unserer Sicht passieren. Vertrauen Sie doch einfach uns. Natürlich können Sie dann noch weniger in die Demokratie, unser Bauhart, vertrauen, wenn es dann nicht so kommt, wie wir es gesagt haben. Aber wir sind dafür nicht verantwortlich. Wir haben bloß gesagt, was wir gesehen haben. Wir haben die Zeichen der Politik gedeutet und haben dann am Ende recht behalten. Und Frau Dr. Angela Merkel und alle anderen, ob sie Jens Spahn heißen, ob sie auf dem politischen Abstellgleis sind oder ob sie nach wie vor durch den Bundestag spazieren, flanieren und es sich richtig gut gehen lassen, die haben der Demokratie vielleicht mit ihrer ständigen Ausschluss der Impfpflicht geschadet. Nur mal so ein Gedanke.
Wir waren am Sonntag leider nicht da und nicht eingeladen. Da gewesen ist aber unter anderem auch Tobias Schlegel. Kennen Sie den? Der ist Moderator und Reporter, hat sich selbst zum Notfallsanitäter ausbilden lassen. In die Bundesversammlung geschickt wurde er von der SPD. Schlegel, der twitterte übrigens am 22. April 2021, die SchauspielerInnen von Alles dicht machen können sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben. Hat Tobias Schlegel mit solchen Äußerungen der Demokratie und Meinungsfreiheit jetzt gedient? Oder ist er damit jetzt ein Feind der Demokratie und ein Feind von Frank-Walter Steinmeier?
Oder da wäre auch Hendrik Wüst, Ministerpräsident für Nordrhein-Westfalen, der kürzlich bei Anne Will davon sprach, man brauche die Impfpflicht, um die Geimpften zu belohnen. Er schlug also vor, die körperliche Unversehrtheit von Menschen zu beeinträchtigen, um anderen einen Dank auszusprechen. Freund oder Feind von Herrn Steinmeier?
Also neben den Bundestagsabgeordneten gehören eben zur Bundesversammlung ja auch Delegierte. Die werden von den Landesparlamenten gewählt. Die Parteien haben dann eben auch die Chance, nicht nur Politiker zu schicken, sondern auch Personen der Zivilgesellschaft. Tobias Schlegel war jetzt ein Beispiel davon. Und da gibt's noch mehr.
So kann man sich dann halt auch bei Menschen bedanken, die in den vergangenen Jahren besonders viel geleistet haben. Und Sie können davon ausgehen, dass weder Herr Jopper noch Herr Golme nominiert gewesen sind von keinen dieser Parteien. Stattdessen waren es andere, die nominiert wurden, obwohl wir uns natürlich als aufrechte, wie Sie ja merken, und ehrliche Demokraten verstehen.
Ja, diese Bundesversammlung mitten in der Pandemie, die war ja auch quasi ja, so eine Art Pandemieversammlung. Also man zeigte sich erkenntlich eben für das Engagement der vergangenen
und
zwei Jahre.
Und wer darf da nicht fehlen? Natürlich der Mann, der in den vergangenen zwei Jahren im Grunde genommen alle Preise abgeräumt hat. Ich fand ja sowieso dieses Video, was wir letzte Woche von ihm gezeigt haben, das ist Oscar-verdächtig. Absolut. Ich frage mich, warum er noch nicht nominiert ist. Und ich nehme das der Jury wirklich übel.
Von den Grünen wurde er zur Bundesversammlung nominiert. Professor Dr. 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 Christian Maria Drosten. Wahnsinn. Richtig schnieke Sache aus.
Die SPD in Nordrhein-Westfalen entschied sich für Dr. Carola Holzner. Besser bekannt als Doc Caro.
Die SPD in Rheinland-Pfalz, die bedankt sich bei Dr. Özlem Türeci. Türeci ist ja schließlich auf dem besten Weg, kann man sagen, die Pandemie wirklich jetzt auch zu beenden. Sie ist ja die Gründerin des Game-Changer-Unternehmens BioNTech. Und gemeinsam mit ihrem Ehemann Ugo Sahin ist ja quasi das deutsche Impfstoffwunder.
Nochmal SPD. Sie wollte Klaas Häufer-Umlauf ins Rennen schicken. Bekannt ja von der Sendung Joko und Klaas. Über die haben wir schon des Öfteren gesprochen. Auch die Nähe zu Kanzler Scholz nochmal verdeutlicht. Außerdem ist Klaas Gründer der Produktionsfirma Florida Entertainment. Und Florida Entertainment ist die Produktionsfirma des hier auch schon heute angesprochenen besondere Heldenwerbespots. Leider konnte er
nicht teilnehmen. Also er war leider nicht drin. Ah, positiver PCR-Test vorher. Ärgerlich, ärgerlich.
Dann wären da noch Thees Ullmann, Musiker und Unterstützer der Künstlerkampagne Impfen schützt. Der Fußballprofi Leon Goretzka, Gründer der Kampagne We Kick Corona, bei der es ja auch darum geht, Impfstoffe in ärmere Länder zu bringen. Und nicht zu vergessen Christian Streich, Fußballtrainer vom SC Freiburg.
Viele Jahrhunderte war das alles nicht möglich. Da bist du an der größten Kleinigkeit gestorben. Und jetzt sind wir zufälligerweise gerade da geboren, wo das möglich ist. Das ist eigentlich ein Geschenk des Himmels.
Also viele Influencer mit dabei, Pandemiebekämpfer. Aber hier kommt ein Foto von den Leuten, ja, die diese Regeln machen und an die wir uns ja auch alle halten müssen. Hier kommt ein Foto von den Wahlleuten der FDP. Ja, sind so alle schön zu sehen. Vorne hier unser Herr Lambsdorff, ne? Und im Hintergrund winken sie, glaube ich.
Witzig. Das sieht ja aus wie in der Schule.
Ja, ganz so witzig ist es dann leider nicht, weil in der Schule, da sieht's so aus. Und das ist gar nicht so witzig.
Während unsere Schüler also hinter der Maske sitzen, haben die FDP-Politiker das hier auf diesem Bild nicht nötig.
Nein.
Aber Marcel, da gibt's doch bestimmt eine sehr gute Erklärung.
Ja, nein, ging so. Also Alexander Graf Lambsdorff, der Außenpolitiker der FDP, der hatte das Foto ja ganz stolz gepostet. Auf Nachfrage erklärte er dann, ja, die Maske, nein, die müsse stets getragen werden, außer bei dieser 40-minütigen Zusammenkunft.
Na, das erklären wir unseren Schülern. Also die Maske muss stets getragen werden. Natürlich im Unterricht, dann für viele in der Pause, für viele zeitweise oder immer noch, auch noch während des Sportunterrichts. Aber natürlich nicht, wenn die Erwachsenen dann Demokratie machen. Und jetzt nochmal die Frage an den Bundespräsidenten. Wer genau ist jetzt eigentlich Ihr Feind? Und wer schadet eigentlich der Demokratie? Ist das der Herr Joppa, der Herr Golme oder Graf Lambsdorff?
Basta Shorts.
Grüezi, Servus, Ciao. Impflinge verzweifelt gesucht.
Pieks, Pieks, Pieks. Pieks, Pieks, Pieks.
Ja, die Parlamentarier im Deutschen Bundestag, die werkeln ja weiter fleißig an der Impfpflicht. Fun Fact, je länger es dauert, desto mehr Vorschläge liegen da auf dem Tisch.
Und je mehr Vorschläge es gibt, desto unwahrscheinlicher wird dann auch eine breite Mehrheit für einen dieser Vorschläge. Hm. Die CDU-CSU-Fraktion hat jetzt auch ihre eigenen Ideen präsentiert. Sie will die Impfpflicht erstmal nur vorbereiten. Hm. Sie müsste dann allerdings noch mit einem gesonderten Beschluss tatsächlich eingeführt werden.
Und wir reden hier von einer generellen Impfpflicht. Dabei ist ja auch die berufsbezogene Impfpflicht überhaupt noch nicht umgesetzt. Interessant hier, die Berliner Zeitung, die schrieb am Samstag, Berliner Feuerwehrmänner warnen, Impfpflicht gefährdet Sicherheit der Stadt. Also die Impfpflicht werde in Berlin ab dem 16. März 2022 zu einer dramatischen und nicht beherrschbaren Sicherheitslage führen.
Die Feuerwehrleute schreiben einen Brandbrief. Oh. Auf die Schlagzeile habe ich mich 38 Jahre vorbereitet. 450 Berliner Feuerwehrmänner sollen einen offenen Brief geschrieben haben. Und damit heizen sie die Diskussion um die berufsbedingte Impfpflicht weiter an.
Mhm. Aber laut unserer letzten Telegram-Umfrage zu dem Thema sind ja 89% zumindest von Ihnen da draußen ungeimpft. Also nicht gegen Covid-19 geimpft. Also weder einmal noch zweimal, schon gar nicht dreimal und sicherlich nicht viermal.
Die Impfpflicht ist also ein echter Basta-Berlin-Evergreen. Und darum schauen wir jetzt noch mal in die Ferne. Was machen eigentlich die internationalen Peaks-Zwänge?
Heute mit Österreich und Italien. Und genau da fangen wir auch an.
Die Stichpflicht über 50 ist da. Eingeführt wurde sie in Italien am 8. Januar. Aber jetzt ist ein wirklich wichtiges Detail dazu gekommen. Seit Dienstag dürfen nämlich nur noch Geimpfte und Genesene auf die Arbeit gehen.
Ja, also wer jetzt auf die Arbeit möchte, der muss so einen sogenannten Super-Green-Pass vorlegen. Den gibt es dann mit 2 oder wahlweise 3 Stichen, je nach Zeitpunkt der Piekse. Gehalt wird ohne Pass natürlich nicht ausgezahlt, Sozialabgaben auch nicht. Und wer jetzt ungeimpft doch bei der Arbeit erscheint, dem drohen Strafen von, Achtung, 600 bis 1500 Euro.
Laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung sind 500.000 Menschen jetzt direkt davon betroffen. Sie dürfen jetzt nicht mehr zur Arbeit gehen und fehlen dann auch in den Betrieben.
500.000 Menschen, die kein Geld mehr bekommen, die ihren Kollegen ganz massiv fehlen. Und die jetzt übrigens auch viel Freizeit haben, auf die Straße zu gehen und gegen Maßnahmen zu demonstrieren. Übrigens auch mit Angehörigen und Freunden selbstverständlich. Ob das wirklich so kommt, müssen wir abwarten. Ob die italienische Wirtschaft das auch überhaupt, diesen Impfpflichtschock verträgt, auch das müssen wir abwarten. Wir sind gespannt, vor allem deswegen, weil eine Impfpflicht ab 50 ja auch in Deutschland im Gespräch ist.
Weiter geht's in Österreich, dem europäischen Vaterland der allgemeinen Impfpflicht. Als unsere Freunde aus der Alpenrepublik die Impfpflicht verkündeten, da dauerte es ja nur noch wenige Tage und dann fand das auch Sympathien bei unterschiedlichen Vertretern deutscher Parteien.
Aber es droht Ungemach. Kanzler Karl Nehammer, der stellt die eigene Impfpflicht ja in Frage. In einem Interview mit der Kronenzeitung, da hieß es am Sonntag, die Impfung sei wie so eine Art Werkzeugkoffer. Man werde ein Werkzeug einsetzen, wenn es denn dann notwendig sei. Sonst bleibt er zu, denke ich. Also.
Und Gesundheitsminister Mückstein sagte heute, während wir hier sprechen, dass man an der Impfpflicht festhalten werde. Nehammer aber schöne Worte gefunden. Ich zitiere mal, solange das Impfen das probate Mittel ist, bleibt die Impfpflicht.
Mhm.
Aber Marcel, wer soll denn entscheiden, ob es noch probat ist?
Der Expertenrat von Ärzten und Anwälten heißt das.
Und welchen Einfluss haben denn die Landeshauptmänner von Salzburg über Österreich, Kärnten und Burgenland? Mhm. Also die Landeschefs, die die Impfpflicht jetzt doch deutlich kritischer sehen?
Ja, laut Kanzler Nehammer haben die keinen Einfluss. Entscheidend ist der Expertenrat von Ärzten und Anwälten.
Was ist denn mit den Fachärztegesellschaften? Die haben doch die Befreiung von der Impfpflicht kritisiert, denn die sei in vielen Punkten unverständlich und patientengefährdend.
Ja, entscheidend ist der Expertenrat von Ärzten und Anwälten.
Aha, welche Ärzte sind denn da drin?
Ich weiß nicht.
Aha. Und welche Anwälte sind da drin?
Ich weiß es nicht.
Wieso weißt du das nicht?
Naja, der Expertenrat von Ärzten und Anwälten ist entscheidend, aber noch nicht gegründet.
Ach so, Marcel. Aber die Impflotterie, die steht doch noch, oder?
Welche Impflotterie?
Na, die Impflotterie von Karl Nehammer.
Was gibt's zu gewinnen bei der Impflotterie? Gutscheine. Und der Gutschein, der hat einen wirklich schönen Wert, nämlich 500 Euro.
Also die Impflotterie, die steht doch noch.
Welche Impflotterie?
Die Impflotterie von Karl Nehammer halt.
Nein.
Der ORF sollte die Impflotterie organisieren. Der ORF hat Nein gesagt, es gibt also keine Impflotterie. Statt Zuckerbrot und Peitsche gibt's einfach nur Peitsche. Vielleicht. Irgendwann. Wenn der Expertenrat will. Der aber noch nicht gegründet ist.
Buster Shorts.
Großes Kino. Die Impfkampagne vor leeren Rängen.
Baby, lass uns impfen. Hm. Dieses schmissige Lied aus Österreich, das geht mir wirklich überhaupt nicht mehr aus dem Kopf.
Kann ich
wunderschöne
bestätigen.
Kampagne, die es da gab.
Ja, oder aber auch die, ich würde sagen, erotisch angehauchte französische Impfkampagne. Ich spreche jetzt nicht wirklich fließend Französisch, aber ich sag mal, oui, bien sûr, mademoiselle.
Da schließt der Jopper sich sicherlich gerne an. Aber Achtung, wir haben da auch in Deutschland etwas gefunden, was vielleicht auf ihr Wohlgefallen trifft. Ich meine, oftmals wird ja gesagt, die deutschen Impfkampagnen, also wirklich, oh. Kannst du ja vergessen, sind ja sowas von langweilig. Wir haben aber doch was wirklich Schmissiges gefunden, das wollen wir Ihnen jetzt präsentieren. Also, es ist die Impfkampagne von Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung. Hashtag Impfen schützt und dann viele schlaue Sprüche. Etwas holprig vielleicht der hier, Happy Vaccitiness Day.
Ich glaube, übersetzt heißt das sowas wie Impfen ist Liebe. Klar. Wir haben jetzt noch was für die junge Zielgruppe. Achtung, Bildung nützt, Impfen schützt. Boah, schmissig. Oder, Achtung, auch hier, Studieren geht über Infizieren.
Also ich muss sagen, ich hatte den Eindruck, als ich das alles durchgeklickt habe, dass es die Kampagne... Ja. Ja. Oder auch, wie war das eben, endlich mal was für die Lunge Zielgruppe, hast du eben gesagt.
Für die Lunge Zielgruppe.
Ich habe das Gefühl, diese Kampagne gibt schon ein bisschen länger und das möchte ich gerne an folgenden Beispielen belegen. Da hieß es doch tatsächlich, doppelt wirkt besser. Zweitimpfung nicht verpassen.
Ah.
Oder ganz toll, das Beste kommt zum Schluss. Zweitimpfung nicht verpassen.
Na gut, zum Schluss. So, so, ja, aber... Aller guten Dinge sind drei. Jetzt boostern lassen.
Köstlich. Ich habe mich gefragt, wie wird es jetzt wohl weitergehen mit dieser Kampagne? Aber wir haben natürlich schon Vorschläge, die wir jetzt unterbreiten möchten. Der Deutsche Unfallversicherung. Wie wäre es damit? Köstlich. Auf drei Beinen kann man nicht stehen. Vier hilft viel.
Sternhagel voll zum halben Dutzend. Gratisbier für alle 6 Geimpften.
Alpha, Beta, Delta, Omikron, Sigma, Pi und Omega, die 7 Impfsünden.
Und weiter und so weiter und so fort. Also wir sind mal gespannt auf Neuigkeiten von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung. Aber bis dahin können wir ja auch gut mit der Bundesregierung lachen. Der freie Journalist Thilo Jung, der war am Montag auf der Bundespressekonferenz zugegen. Und ja.
Da wendet er sich an Sebastian Gülde, einen Pressereferenten des Bundesgesundheitsministeriums. Es ging da um die 60 Millionen Euro Impfkampagne von Olaf Scholz, Impfen hilft.
Und Herr Gülde, könnten Sie erklären, warum bei der aktuellen Impfwerbekampagne auch Geld ausgegeben wird seitens der Bundesregierung im Kino? Weil ins Kino kommt man ja nur, wenn man durchgeimpft ist.
Geimpften Menschen zeigt man Impfwerbung. Warum denn das?
Vielleicht um dieses 554 Millionen Impfdosen-Problem zu lösen.
Ja, wir waren auf jeden Fall jetzt wirklich gespannt auf die Antwort vom Gesundheitsministerium und die klang so.
Hintergrund des Ganzen ist, dass man damit natürlich auch eine gewisse Multiplikatorenwirkung erzeugen will. Also gerade wenn wir beispielsweise auch von Migrantinnen und Migranten sprechen, da gibt es dann immer wieder Multiplikatoren, die das dann wiederum in die Communities, in die Familien tatsächlich auch reintragen. Das ist auch Hintergrund, dass wir auch in Medien beispielsweise diese Dinger dann eben auch spielen.
Diese Dinger, also ich muss sagen, Herr Gülde, wirklich köstlich.
Also der geimpfte Mensch mit Migrationshintergrund geht jetzt ins Kino. Der freut sich jetzt auf den neuen James Bond. Dann läuft vor dem Film die neue Impfwerbung. Die findet der so klasse, dass er noch vor dem Film rausläuft, seinen Imam trifft, dem davon erzählt. Und dieser Imam findet das auch so klasse, dass der postwendend aufs Minarett stürzt und die Segnung der Impfung fordert. Also diese Multiplikatoren, sensationell.
Nur leider möglicherweise auch eine Erfindung von Herrn Gülde. Das Medienmagazin Horizont fragte mich bei der Agentur Media Plus nach, außerdem beim Gesundheitsministerium. Und das Ergebnis, die Impfen-Hilf-Kampagne kommt gar nicht im Kino. Und was Herr Gülde da erzählt hat, von wegen Crossmedial, Migranten, Kino etc. ppp., das passiert gar nicht. Es war eine Erfindung oder es war ein Missverständnis, wie es aus dem Gesundheitsministerium heißt.
Aber weißt du, was jetzt richtig oder wer jetzt eigentlich richtig traurig ist?
Nee, wer?
Die migrantischen Multiplikatoren. Die hatten sich nämlich so sehr auf die Impfwerbung gefreut.
Mm. Machen wir jetzt auch mal ein bisschen Werbung.
Ja, aber unbezahlte. Unbezahlte Werbung. Wir kommen zum Webtipp. Und da machen wir was, was wir eigentlich noch nie gemacht haben bei Basta Berlin. Wir empfehlen ein Format des Öffentlich-Rechtlichen.
Mir wurde diese Sendung auch empfohlen, und zwar von einem Freund von mir. Mhm. Und er schrieb mir dazu das Feigenblatt des ZDF. Da bin ich natürlich hellhörig geworden, ja, und habe mir das mal angeschaut. Inside Politics nennt sich das Format.
Mhm. Moderiert wird es von Daniel Ponsen, der ist ZDF-Hauptstadtkorrespondent. Und die Politik, die wird da sehr ungewohnt scharf kritisiert. Wir zeigen jetzt mal einen Ausschnitt von der Episode vom 4. Februar mit dem Titel Unverschämtheit.
Gelten für die Politik andere Regeln. Zum Beispiel kurz nach der Bundestagswahl, als ich die neue SPD-Fraktion zum Gruppenfoto traf. Tja, das hier okay zu finden und zum Beispiel volle Fußballstadien schlimm, das ist zumindest schwierig zu erklären. Einer hat es trotzdem versucht mit dem Erklären, bei der Kollegin Maischberger. Bei der ist er allerdings ja so ein bisschen an die Falsche geraten.
Trotzdem haben die Leute hier nichts falsch gemacht, weil das Foto wurde schnell gemacht. Die Leute haben kurz die Maske abgezogen.
Das stimmt, dann nicht, Herr Lauterbach, muss ich Sie korrigieren. Wir haben das Bild in Bewegt, dann können Sie mal gucken, wie schnell das war, dass die Leute da die Maske abgezogen haben. Es wurde lange geklatscht, dann kam nochmal der Fraktionsvorsitzende Mützenich und jetzt ist der Moment, wo der Kanzlerkandidat Olaf Scholz noch dazukommt. Also ich könnte es jetzt auch noch weiterlaufen lassen. Es gab Laola-Wellen und Jubel. Das ist ein Superspreader-Event im Moment, oder?
Ja, wäre es, wenn dort gesungen würde, laut gesprochen wurde.
Nicht gesungen, nicht laut gesprochen.
Inside Politics heißt das Format vom ZDF. Das verlinken wir auch unter dieser Folge. Mein Freund schrieb mir noch, jetzt habt ihr Konkurrenz. Also ich würde mal sagen, nein.
Schon gar nicht beim ZDF. Ist richtig, ja.
Ja. Aber schreiben Sie es in die Kommentare. Gucken Sie sich die Folge mal an. Schreiben Sie in die Kommentare. Er sagt während dieser Sendung irgendwie dreimal, schreiben Sie es in die Kommentare. Ja, ja. Oh mein Gott, Alter, wer hat Ihnen denn das beigebracht?
Ja.
Wie gefällt Ihnen die Sendung? Schreiben Sie es in die Kommentare. Was sagen Sie zu Herrn Joppers Frisur? Wann sollte er zum Friseur? Schreiben Sie es in die Kommentare.
Und mal davon abgesehen, wenn das ZDF jetzt Maßnahmen kritisiert, weil sich die Politiker nicht daran halten, dann meint das ZDF ja eigentlich eher, wir brauchen die Maßnahmen alle, alle, alle brauchen wir die. Also auch die Politiker müssen sich daran halten. Und nicht, was vielleicht Sie sagen würden, wir brauchen die alle nicht. Das nur am Rande. Hm.
Und was denken Sie über das ZDF? Wofür steht ZDF? Schreiben Sie es in
die Kommentare.
Zensur der Fressefreiheit. Schreiben Sie es in die Kommentare. Ja. Wissen Sie was? Lassen Sie uns mal einen Spaß machen. Hm? Rufen Sie mal das Video von dem Herrn hier auf und dann gucken Sie, wie viele Kommentare er hat. Und er hat nicht so wenig, er hat mehr als wir unter einer normalen Folge. Mhm. Und jetzt versprechen Sie mir in die Hand, dass wir es schaffen, dass diese Folge, obwohl wir weniger Zuschauer haben, mehr Kommentare haben.
Oh, das schaffen Sie doch, oder?
Also jeder muss jetzt leider kommentieren, um Herrn Franzen vom ZDF mal zu zeigen, wer wirklich hier die Macht im Land ist.
Schreiben Sie in die Kommentare. Und wir schreddern jetzt erstmal. Okay. So, mitgebracht habe ich jetzt mal so einen alten Bekannten. Kennen Sie denn noch das Panikpapier aus dem Bundesinnenministerium? Mensch, das war ja so ein Ding. Also nur für den internen Gebrauch steht oder für den Dienstgebrauch steht da auch drin. 2020, da kam das raus und ist dann auch an die Öffentlichkeit gekommen.
Da können wir uns dran erinnern. Da wurde unter anderem empfohlen, die Panik in der Bevölkerung immer ganz oben zu halten. Vor allem ja bei den Kindern. Mhm. Und vor weit über 1 Million Corona-Toten in Deutschland wurde da auch gewarnt.
Ja, natürlich wurde jetzt abgestritten, dass sich Politik da an die Empfehlungen auch gehalten hätte. Wobei ich mir bei Herrn Lauterbach da ehrlich gesagt nicht so sicher bin. Aber jetzt die Frage, warum schreddern wir das denn eigentlich?
Also einerseits natürlich wegen des Inhalts. Aber ich glaube, wir haben es auch schon mal geschreddert. Ja. Wir schreddern das heute aus einem anderen Grund, weil es nämlich einfach so verschwunden ist.
Ist auf der Seite nicht mehr auffindbar. Was denn da los?
Ups, da ist wohl was schiefgelaufen.
Ja, leider die Seite nicht mehr auffindbar. Ja, blöd. Vielleicht ist dem BMI das Papier ja auch einfach peinlich geworden. Oder man sieht mittlerweile auch als Blinder mit einem Krückstock, dass eben doch viele Politiker und auch Medien sich an diese Panikmache gehalten haben. Oder zumindest grob orientiert.
Dann werden wir jetzt also mal schreddern, machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben natürlich noch das ein oder andere Exemplar auf unseren Servern, sogar in physischer Form. Darum trauen wir uns das jetzt mal zu schreddern. Mhm. Wenn Sie es dann doch nochmal durchlesen wollen, Sie können unter anderem gehen auf fragdenstaat.de.
Ja, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen, heißt das Papier, oder mutest du dem aber einiges zu. Und wie gesagt, unter diesem Video, da verlinken wir das Panikpapier bei Frag den Staat auch nochmal. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich. Ich würde sagen, ein paar Ankündigungen haben wir noch. Also erstens müssen Sie sich, falls Sie das noch nicht getan haben, den Basta Booster vom 15.02. noch einmal angucken. Bitte, sehr gerne. Dass das Ding Rückwärtsgang hat, finde ich auch so affenscharf, ne? Sei es drum, in unserer Telegram-Gruppe, falls Sie sich jetzt gefragt haben, was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Umfrage zu den Verschwörungstheorien, wo wir Sie letzte Folge zu aufgerufen haben. Da haben uns so viele wirklich tolle Zuschriften erreicht, dass wir jetzt erstmal sondieren mussten. Da haben wir die Top 5 ausgewählt an Verschwörungstheorien, die bis heute wahr geworden sind. Und die werden wir heute direkt nach der Aufzeichnung, also am Mittwoch, in unsere Telegram-Gruppe posten. Da haben Sie eine Woche Zeit abzustimmen und der Gewinner wird in der nächsten Folge ausgewertet und verkündet.
Das ist Folge 118, ausgestrahlt am Donnerstag, den 24. Februar 2022. Mein Name ist Benjamin Golme, bis dahin.
Mein Name ist Marcel Joppa, bis dahin und tschüss.
Na, das war ja wieder super.
Großartig. Ich wusste, dass das nicht funktioniert.